Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich sage eigentlich immer das Gleiche, aber es ist doch immer das Gleiche. Ich bin froh und dankbar, dass ich diese kleine Reihe machen darf, eben über das Thema der Katechismus des katholischen Glaubens. Wir grüßen die liebe Gottesmutter, die Mutter der Weisheit, dass sie uns helfen möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heilige Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, bittet für uns. Ihr Engel der Pfarreien und Diözesen, bittet für uns. All ihr Schutzengel aller Menschen, bittet für uns. Wir sind hier bei der Frage 627. Das kommt jetzt ein ganz neues Thema. Wir haben über den Menschen noch nachgedacht. Warum sorgt Gott mit besonderer Liebe für den Menschen? Jetzt geht es eben zu den Engeln. Frage 27 heißt hier: Hat Gott nur sichtbare Geschöpfe gemacht? Gott hat nicht nur sichtbare, sondern auch unsichtbare Geschöpfe gemacht, die Engel. Die Engel sind reine Geister, denn sie haben keinen Körper. Sie sind unzählig viele. Wir haben vor kurzem schon gehört, dass die Engel vor den Menschen geschaffen worden sind. Dass die Engel eben sozusagen schon abgeschlossen sind in ihrer Erschaffung. Die Menschen kommen der Reihe nach. Ich bin 1977 geboren im Sommer. Ich bin 1976 dann gezeugt worden, sozusagen. Bei den Engeln ist das schon entschieden auch. Wer ist bei Gott geblieben? Wer ist dem Luzifer hinterhergelaufen und abgestürzt? Ich mache hier gleich mal diese Fragen alle durch in einem Zug und vertiefe dann diese Fragen auch noch. Wie viele Engel gibt es? Das ist schwierig natürlich für uns das vorzustellen. Auf jeden Fall hat jeder Mensch einen Schutzengel. Das ist schon mal klar. Da gibt es schon mal Milliarden von Schutzengeln. Und ich glaube auch nicht, dass ein Schutzengel recycelt wird und dann, wenn einer im Himmel ist oder in der Hölle ist, dann einem anderen zugewiesen wird, das wissen wir nicht genau natürlich. Ich glaube schon, dass das eine Maßanfertigung ist, der dann speziell für den einen Menschen gemacht ist. Dann können wir in die Bücher schauen von den großen Mystikern, von Hildegard von Bingen, der Heiligen, bitte für uns und wie sie heißen, wie gewaltig eben die Aufgaben der Engel sind in der Schöpfung, im Weltall, in der ganzen Natur. Vor kurzem mal gelesen, dass eben Engel sind dann sehr spezialisiert natürlich, dass manche Engel besonders auch auf die Tiere aufpassen sozusagen, dass man auch, das ist jetzt nichts, was man glauben muss, das war so eine fromme Privatoffenbarung, aber ich finde das sehr schön und überzeugend, dass man eben auch zu den Engeln, die die Tiere beschützen, beten könnte, dann gibt es weniger Tiersterben, weniger Probleme bei den Tieren, die auch unter großem Stress stehen in unserer modernen Welt. Das ist ganz spannend, da gibt es viele heilig-selig gesprochene Mystiker, viele andere, die im Ruf der Heiligkeit gestorben sind, eben die uns da über die Engel eben Auskunft geben. Gibt es schöne Bücher, Echte Taler von Schönwert habe ich mal früher gelesen, die Engelsmystikerin. Die selige Anna-Katharina Emmerich darf natürlich auch nicht fehlen an dieser Stelle, bitte für uns die große Dulderin und Büßerin aus Deutschland, möge sie bald heilig gesprochen werden. Sie hat dazu gesagt, die Zahl eben der Gott treu gebliebenen Engel ist unermesslich groß sozusagen. Wenn man die Menschen zählt, die da sind und eben auch noch kommen werden, so kommen mehr als 10 Engel auf einen Menschen. Also das geht dann schon in die Milliarden und noch größer. Im Anfang waren alle Engel gut. Das ist dann auch logisch natürlich. Gott kann nichts machen, was schlecht ist. Gott kann nichts machen, was böse ist. Das haben sich sicher öfter schon mal welche gefragt, die über den Glauben nachgedacht haben. Ja, wieso gibt es jetzt den Teufel? Es gibt ihn, die Bibel sagt es an vielen Stellen, die Heiligen eben legen Zeugnis ab dafür. Hat der Gott eben einen schlechten Tag gehabt, als er ihn da sozusagen erschaffen hat? Nein, natürlich nicht. Alles, was Gott macht, ist gut und vollkommen. Die Engel wurden geprüft, sozusagen. Gott hat ihnen seine Pläne gezeigt und vorgestellt. Und dann kommt eben das verhängnisvolle Non serviam, ich werde nicht dienen. Und dann sind der Luzifer und die anderen Geister, die sich ihm angeschlossen haben, aus dem Himmel rausgeflogen. Die Hölle, haben wir vor kurzem gesagt, ist nicht ewig. Die Hölle gibt es erst seit diesem Zeitpunkt, wo dann eben manche Engel sich entschieden hatten, dass sie nicht Gott dienen wollen. Die Bibel beschreibt das so, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzen. Bei den Engeln ist das halt so, dass durch ihre geistige Natur, kann sich das so vorstellen, dass der Mensch jetzt in seinen Entscheidungen eben da, dass das Körperliche, das irgendwo noch etwas hemmt oder, ja, ist nicht so leicht zu erklären. Beim Engel ist es auf jeden Fall so, dass diese Entscheidung, die da getroffen worden ist, da nicht mehr korrigiert werden konnte. Wir können Gott sei Dank eben immer wieder zur Beichte gehen und wenn wir mal in eine größere Sache wieder hineingestürzt sein sollten, können wir dennoch immer beichten gehen. Es ist keiner der Hölle, weil er eben zu viel gesündigt hat, hat mal jemand gesagt, aber es sind manche in der Hölle wegen einer einzigen nicht bereuten, nicht gebeichteten Todsünde. Keiner ist verloren, weil er zu viel gesündigt hätte. Die Barmherzigkeit Gottes ist unendlich viel größer als unsere Sünden. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Engel andere Startvoraussetzungen hatten. Sie sind nicht durch eben das Gift der Erbsünde geschwächt gewesen, wie wir eben es sind. Maria ist ja die einzige Ausnahme. Gott will auch, dass man sich den Himmel verdient, dass er uns auch belohnen kann. So hat Gott die Engel geprüft und so ist unser Leben natürlich auch wie eine große Prüfung. sind alle Engel gut geblieben, nicht alle Engel sind gut geblieben, denn einige Engel wollten Gott nicht gehorchen und haben gesündigt. Dann kommt schon die Frage 30, wie wurden die bösen Engel für ihre Sünde bestraft? Die bösen Engel wurden in die Hölle gestürzt. Wir machen eine kurze Pause an dieser Stelle und hören etwas religiöse Musik. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir fahren hier fort. Das Thema die Engel von den verschiedenen Blickwinkeln eben betrachtet. Hier noch einmal gleichsam etwas als Wiederholung und Vertiefung. Es hat mal jemand geschrieben, ja, dass es eigentlich logisch ist, dass es auch die Engel noch geben muss. In der ganzen Schöpfung finden wir die Spur Gottes. Gott strahlt uns schon wunderbar aus den vernunftlosen Geschöpfen entgegen. Wunderbarer noch zeigt er sich freilich im Menschen, dessen Geist Gott herrlicher verkündet als die vernunftlose Kreatur, unsere unsterbliche Seele. Doch im Menschen ist der gottähnliche Geist an den Leib gebunden. Soll Gottes Größe noch herrlicher erstrahlen, dann muss es noch ein drittes Reich geben. Geister, die nicht mehr an einen sterblichen Leib gebunden sind, dieses Reich der reinen Geister ist die Engelwelt. Die Engel sind uns natürlich überlegen, muss man sagen. Unsere Seele ist jetzt noch sozusagen im Körper eingesperrt und kann nur das, was wir durch die Sinne eben vermögen. Wenn die Seele mal den Körper verlässt, dann werden wir sehen, dass unsere Seele noch viel größere Fähigkeiten hat. Die Engel haben einen viel größeren Verstand, eine viel größere Kraft als wir. Das ist auch in der modernen Theologie leider nicht mehr unumstritten. Das ist eigentlich das Selbstverständlichste, sollte man meinen, dass es die Engel gibt im Himmel. Aber ja, als ich mal Theologie studiert habe, vor knapp 20 Jahren, da hat ja auch dann der Professor in Dogmatik gesagt, ja, schaut euch das an, die Engel hat man abgeschossen sozusagen, dann sind sie als Dämonen bei der Hintertür wieder hereinspaziert. Was meint er damit, dass man den normalen Engelglauben eben dann abgelehnt hat, geleugnet hat? Ja, das ist ein frommes Märchen. Und ja, wo kommen die Engel von der Hintertür wieder herein, wenn sie sich anschauen, wie viel Aberglauben es gibt in der Esoterik, wo dann ja, ein Engeltarot und Engelessenz habe ich einmal gesehen von einer Person. Ein Engelspray, man kauft dann für teures Geld eine kleine Sprühflasche, da ist dann etwas Wasser drin mit esoterischen und ätherischen Öl. Und dann sprüht man das herum und glaubt dann, dass eben das Engelskraft hervorruft. Da kommt kein guter Geist, da können Sie sicher sein. Das ist dann auch wieder, dass wir machen das selbst, wir bestimmen, wir wissen genau, wie alles abzulaufen hat. Das ist natürlich anders. Es gibt natürlich etwas Vergleichbares, ein Weihwasser. Das hat freilich keine magische Kraft. Das ist im Namen der Kirche, im Namen Jesu Christi vom Priester oder Bischof gesegnet und hat eben seine Kraft vom Segen Gottes, der durch den Priester und durch den Bischof segnet. Kann man natürlich mit der Engelessenz nicht vergleichen. Sie heißen reine Geister, sie haben keinen Körper. Das fällt uns dann auch schwer, natürlich uns das vorzustellen. Sie stehen auf der höchsten Stufe der Schöpfung und sind dadurch Gott am ähnlichsten. Wenn wir irgendwo hin müssen, ich fahre dann demnächst nach Medjugorje für eine längere Zeit, muss ich mit dem Auto 1200 Kilometer durch die Gegend fahren, der Engel, zack, ist da in einem Sekundenbruchteil noch schneller, kann der an jedem Ort sein, wo er sein will, weil er nicht an den Körper gebunden ist. Oft haben die Engel sich den Menschen gezeigt, das werde ich noch eben von echten Beispielen etwas darstellen. Dann machen sie sich durch einen Scheinleib sichtbar, heißt es hier in dem anderen Katechismusbuch. Sie nehmen so wie einen Scheinleib an. Mir fällt an dieser Stelle, wenn ich darüber spreche, der heilige Erzengel Raphael ein, bitte für uns, mein Lieblingsengel. Ich heiße ja Tobias und Tobias, der Jüngere, wissen Sie aus der Bibel, das Buch Tobias oder Tobit, den gibt es nicht ohne den Erzengel Raphael. Ein Engel, der ihn da auf der Reise begleitet hat und der dann am Ende eben, keiner hätte gedacht, dass es ein Engel ist, sagt er, fallt nicht nieder, ich bin auch nur ein Diener Gottes, ich bin ein Engel. Und ja, das hat nur so ausgeschaut, als ob ich gegessen und getrunken hätte. Jemand, der keinen Leib hat, kann natürlich streng genommen nicht essen oder trinken. Es ist schon klar, er muss ja auch nicht essen oder trinken. Und da können wir auch lernen, wie gewaltig die Kraft der Engel ist oder auch diese Fähigkeit dann, die Gott ihnen gibt, dass sie eben sich uns sichtbar zeigen, wie groß dann auch eben die Täuschung sein könnte im schlimmsten Fall. Gibt es bei den Heiligen, bei den Mystikern auch Begebenheiten, wo dann mal der Teufel sich verkleidet hat und als irgendetwas erschienen ist. Heilige Theresia von Avila, bitte für uns, von ihr ist zum Beispiel eben überliefert, dass sie auch immer gewusst hat, dass jederzeit eine Täuschung kommen könnte. Die großen Mystiker sind natürlich auch offen für diese übernatürliche Realität und erleben da mehr als der Otto Normalverbraucher, wie ich zum Beispiel. Und dann, wenn irgendetwas erschienen ist, dann nimmt man ein gutes, starkes Dreikönigswasser und spritzt es in diese Richtung. Wenn du nicht von Gott bist, verschwinde. Und dann ist der Spuk schnell vorbei. Erzengel Michael, Gabriel, Raphael, das sind eben die drei Erzengel, die wir mit Namen kennen. Das ist doch interessant hier, dass der Erzengel Raphael dann sagt, in der Bibel, ich bin einer der sieben Engel, die vor Gott stehen. Also es gibt sieben Erzengel, aber die Kirche hat da ganz klar eben definiert, dass man nur drei Engel mit dem Namen anrufen soll. Das sollte man dann schon auch gehorsam sein. Da bekommen sie nicht weniger Hilfe und Schutz, wenn sie gehorsam sind. Ich bete zum Beispiel öfters, ich mache das jetzt mal, heilige Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, all ihr heiligen Erzengel Gottes, und sind alle dabei, betet für uns, segnet und beschützt uns. Gibt es dann auch so Gebetszettel, habe ich schon öfters mal gesehen, wo dann eben auch von den Erzengeln 4 bis 7 da Namen draufstehen. Ja, man sollte da der Kirche schon gehorsam sein. Die Kirche versucht dann gerade eben, wenn es um die Engel geht, auch uns zu beschützen vor unbiblischen Umtrieben, vor magischen oder sogar dämonischen Praktiken. Das wurde dann im Laufe der Kirchengeschichte eben definiert und vertieft auch. Spannend, hier schon im 4. Jahrhundert gibt es eben ein Konzil in Laodicea, 363-64. Da gab es eine Christengruppe, die eben eine Vielzahl von Engelnamen eben erfanden oder wo auch immer her hatten, vielleicht sogar von unten inspiriert, ich weiß es nicht. Und da eigenständige Engelsanbetungen oder ja halt einfach nicht katholische Sachen gemacht haben, dann sagt eben diese lokale Versammlung, lokale Synode, eben das ist nicht verboten, solche Treffen abzuhalten, wo man dann eben irgendwelche Namen anruft. Woher soll ich wissen, ob das nicht eben ein Geist von einem Stockwerk weiter unten ist? Ihr ruft nur die Engel eben an, die in den anerkannten Schriften vorkommen in der Bibel. Und dann noch das maßgebliche Urteil. Wir sind dann im 8. Jahrhundert, 745 nach Christus, gibt es eben eine römische Synode unter Papst Zacharias. Da gab es eben einen Wanderprediger, der da Gebete verfasst hatte. Und da kommen dann noch andere Engel vor. Uriel, Raguel, Tubuel, Inias, Tubuas, Sabaoth und Simiel. Ja, und dann sagt eben diese Synode eben, dass das nicht erlaubt ist, so zu beten. Wir kennen nur drei Engelnamen, Michael, Gabriel und Raphael. Ja, spannend, dass dieser Uriel eben sogar im Judentum auch in apokryphen Schriften irgendwo vorkommt, aber die Kirche sagt eben ganz klar, wir kennen nur Michael, Gabriel und Raphael. Ja, das wurde immer wieder bekräftigt. Da findet man dann sogar auch im Jahr 2001/2 dann noch einmal eine Bekräftigung. Die Kirche stellt fest, dass eben viele Missbräuche durch Esoterik und New Age Strömungen unterwegs sind. Und die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung unter dem heiligen Johannes Paul II. Hat dann ganz klar das noch einmal eben erneuert und uns ins Gedächtnis gerufen ist. Es ist abzulehnen, dass man den Engeln andere Namen gibt als die, welche in der Heiligen Schrift verankert sind. Ja, die Engel wissen mehr als wir, wie gesagt, haben viel größere Kraft, Erkenntnis, die bösen Geister haben natürlich ihre Fähigkeiten behalten, ihren Verstand, ihr Wissen. Sie sind völlig im Bösen verhärtet, aber es ändert nichts daran, dass sie eben das Wissen und die anderen Fähigkeiten behalten haben, die sie jetzt natürlich für das Böse einzusetzen suchen. Ein Engel befreite Petrus aus dem Gefängnis. Da werde ich dann im nächsten Stunde darüber sprechen, dass eben viele Wunder schon passiert sind. Man unterscheidet 9 Chöre der Engel und ja, wird auch in der Bibel eben dann zitiert: Erzengel, Cherubim, Seraphim. Die 3 Erzengel haben wir schon oft erwähnt. Beten Sie wieder regelmäßig zu diesen Engeln. Michael heißt, wer ist wie Gott? Gabriel heißt Kraft Gottes, Raphael heißt Arznei Gottes. Gott schonte die sündigen Engel nicht, sondern stürzte sie in die finsteren Abgründe der Hölle. Lesen wir in 2 Petrus 2. Wir wiederholen hier eben, dass die guten Engel uns beschützen an Leib und Seele, dass sie uns zum Guten ermahnen, dass sie beten für uns bei Gott. Die Engel muss man sozusagen aktivieren auch. Der Engel kann viel, viel, viel mehr für uns machen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir regelmäßig zu ihm beten. Es wäre schon sehr undankbar, wenn wir nicht regelmäßig daran denken, dass ein Engel ja seit unserer Zeugung 24/7 neben uns wacht. Heiliger Schutzengel, ewiges Vergelt's Gott für deinen treuen Dienst und deine Hilfe und Liebe. Diese Schöpfungsberichte der Bibel sind natürlich für uns nicht ganz leicht zu verstehen. Beispiel hier, die körperliche Welt war anfangs wüst, ungestaltet und leer, sagt die Bibel. Da haben auch die Kirchenväter ganz verschiedene Vermutungen angestellt, was das bedeuten könnte. Gott hat anfangs nur die Grundstoffe erschaffen und aus diesen hat er alle Körper gebildet. eben, sagt der heilige Augustinus zum Beispiel, wichtig ist für uns als Katholiken vor allem, dass wir wissen, dass diese Schöpfungsberichte eben keine naturwissenschaftliche Analyse sind. Das hat die katholische Kirche schon im Mittelalter gewusst. Der heilige Thomas von Aquin, ja, hält auch hier schon ein Plädoyer, dass man den gesunden Menschenverstand einschalten soll. Er sagt, man kann die Schrift in verschiedener Weise auslegen, man soll aber nicht an einer Auslegung hartnäckig festhalten, welche durch die sichere Beobachtung der Vernunft als falsch erwiesen ist. Andernfalls gibt man die Heilige Schrift dem Gespött der Atheisten preis und ihnen wird zugleich der Weg zum Glauben versperrt. Summe, erster Teil. Dann lesen wir hier Genesis 1, 3 bis 31, dass eben Gott der körperlichen Welt in 6 Tagen ihre gegenwärtige Gestalt gegeben hat. Da schreibt der heilige Papst Pius X. bitte für uns in seinem Kompendium, obwohl er, also Gott, das ganze große Werk in einem einzigen Augenblick hätte vollenden können, wollte er dazu doch 6 Zeiträume verwenden, welche die Heilige Schrift Tage nennt. Man hat das oftmals ausgedrückt, unsere katholische Sicht, dass eben der Schöpfungsbericht gerade kein Polizeibericht ist oder kein naturwissenschaftliches Protokoll. Wenn Sie in einen Polizeibericht reinschauen, dann lesen Sie am Samstag, dem 15. August, hat XY um 2.35 Uhr mit 1,7 Promille alkoholisiert das und das und das gemacht. Die Bibel sagt das selber natürlich ganz klar, 2. Petrusbrief hier, das sei euch nicht verborgen, schreibt der heilige Petrus, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Tag sind vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Gott spielt in einer anderen Liga, könnte man sagen, weil er nicht in der Zeit ist. Wir können eben unser Leben nur in der Zeit von Sekunde zu Sekunde, von Stunde zu Stunde eben abarbeiten sozusagen. Gott lebt in der Ewigkeit. Das ist auch nicht einfach nur eine ganz besonders lange Zeit, das ist auch qualitativ ganz anders. Und dann gilt es eben hier für uns, die katholische Mitte zu finden. Wir sind keine übertriebenen Kreationisten, die eben dann das Alte Testament hier, den Schöpfungsbericht, als exakten Tatsachenbericht eben lesen. Das Entscheidende beim Schöpfungsbericht ist eben, die Welt kommt nicht aus dem Nichts, die Welt ist nicht ewig, die Welt ist von Gott erschaffen. Die Welt hat einen Plan, Gott hat einen Plan mit der Welt. Das ist halt hier dann der Fehler, dass man die literarische Gattung auch der Bibel missversteht. Die Bibel hat verschiedene literarische Gattungen. Und der Schöpfungsbericht ist eine theologische, auch durchaus poetische Erzählung. Freilich kein Märchenbuch, aber vor allem auch kein Physikbuch. Und Glaube und Vernunft sollen hier nicht unnötig in einen Widerspruch gesetzt werden. Das andere Extrem ist dann eben der Modernismus oder der übertriebene Rationalismus, der dann halt behauptet, man kann eh nur das wissen, was man messen kann. Das ist hier halt einfach eine antike Märchengeschichte, eine menschliche Dichtung, hat keine wirkliche, keinen göttlichen Wahrheitsgehalt eben. Zählen tut natürlich nur die empirische Wissenschaft, die alles messen kann. Und überhaupt ist der Glaube rein subjektiv. Das wäre das andere Extrem. Hier übersieht man dann eben die göttliche Offenbarung im Text. Und dann wird die Wirklichkeit reduziert auf reinen Materialismus oder eben auf Zufall. Was ist unsere katholische Meinung dazu? Oder Meinung ist natürlich nicht so gut, unser katholischer Standpunkt. Wie so oft, die Wahrheit liegt in der Mitte, theologisch, aber auch in einer bildhaften, symbolischen Sprache. Der Text nutzt die poetische Bildersprache seiner Zeit. Die Bibel ist auch immer irgendwo ein Kind ihrer Zeit, wird ein bisschen angeknüpft an orientalische Mythenmotive, heißt es hier. Also die Bibel spricht eben natürlich auch besonders im Kontext, im Zusammenhang, wie das die Menschen vielleicht auch leichter verstehen können oder gewohnt waren, wenn sie andere Schöpfungsberichte irgendwo schon mal gehört oder gelesen haben. Aber die Bibel will dadurch natürlich auch unveränderliche Glaubenswahrheiten vermitteln. Es ist halt vor allem kein Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft. Gott spricht durch das Buch der Heiligen Schrift und durch das Buch der Natur, hat der heilige Papst Johannes Paul II. Mal geschrieben. Ein Wort vielleicht noch zur sogenannten Urknalltheorie. Das ist auch erstaunlich, wie wenig oftmals in unserer Zeit nachgedacht wird. Ich habe mal mit einem durchaus netten Zeitgenossen gesprochen und dann habe ich ihn mal gefragt, Willi, glaubst du eigentlich an Gott? Und dann hat er gesagt, du, weißt du, Tobias, ich bin ein Anhänger vom Urknall. Und dann habe ich gesagt, okay, interessant, aber ja, warum hat es denn geknallt? Was ist denn der Grund? Wo kommt der Knall her? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Und dann kam zur Antwort, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist dann schon schade, eigentlich tragisch, dass wohl viele in unserer Zeit dann sagen, ja, ist eh schon nachgewiesen, alles kommt vom Urknall. Und dass man dann so tut, als ob von alleine aus Zufall ein ungeordneter Knall stattgefunden hat und dass es keinen Gott gibt, dass es vor allem auch keinen Gott benötigt für diese Ansicht. Die Wahrheit ist eine ganz andere hier und es ist auch spannend, dass die Kirche, die ja nicht wissenschaftsfeindlich ist, eben das ganz anders sieht. Spannenderweise ist das ein katholischer Priester, der als erster die Urknalltheorie, oder er spricht hier von einem Uratom auch, eben formuliert hat, ein hochgebildeter, hochintelligenter Mann, belgischer Priester, Astrophysiker Georges Lemaître, gestorben 1966. Die Kirche hat schon immer auch eben astronomische Forschung betrieben, kosmologische Forschung. Die Kirche betreibt seit Jahrhunderten eben Sternwarten, wie die Specula Vaticana zum Beispiel. Und dann hat die Kirche auch geäußert, dass man das nicht ablehnen muss, dass es einen Urknall gibt. Der Papst Pius XII. War da auch ganz begeistert davon, eben es werde Licht. Das ist ja genau das, was die Bibel auch sagt, es werde Licht. Also ich bin natürlich hier kein Naturwissenschaftler. Es wird eine große Energie freigesetzt, ein großes Licht erzeugt und in dieser gewaltigen Energie werden diese und jene Dinge geschaffen. Dass man also sagen kann, es gibt einen Urknall, Gott hat mit dem, was Urknall genannt wird, das Universum erschaffen. Das ist möglich, das ist denkbar. Ein Urknall ohne Gott ist natürlich Unsinn. Und dass man vor allem dann auch, wenn man noch etwas tiefer schürft, eben beachtet, wie es auch dieser Wissenschaftler, der Priester Lemaître, gesagt hat, dass eben Glaube und Physik auf zwei verschiedenen Ebenen arbeiten und dass man hier auch nicht eben dann wissenschaftliche Modelle mit religiösen Dogmen vermischen soll oder darf. Es bleibt das wahr, was der heilige Johannes Paul II. Gesagt hat, der regelmäßig betont hat, dass Wissenschaft und Glaube, Wissenschaft und Religion, könnte man auch sagen, wie zwei Flügel sind, auf denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Ein letzter Exkurs vielleicht noch an dieser Stelle. Das ist, denke ich, auch recht aktuell. Als ich als Lehrer gearbeitet habe, haben dann die Schüler öfters einmal sich auch etwas beschwert über militante Veganer oder auch von Lehrern wurden sie da teilweise eben etwas unter Druck gesetzt, dass man dann auch so rumtut, dass eben das Böse ist, dass man eben Tiere tötet und so weiter. Mal von einer Frau gehört, eben Mord ist Mord. Ja, das stimmt natürlich nicht. Mord ist, wenn einem Menschen gewaltsam das Leben nimmt, ein Tier zu schlachten. Das darf man aus einem gerechten Grund. Das ist biblisch eigentlich auch bezeugt, dass eben Jesus das Wunder vom wunderbaren Fischfang macht, dass sie das Paschalamm gegessen haben. Also wenn Jesus selbst das Paschalamm ist, dann kann das nicht etwas sein, was böse in sich selbst ist. Hier gilt wie bei jeder moralischen Tugend wieder die Regel, das Maß des rechten Handelns liegt in der Mitte. Es ist nicht richtig, wenn man eben davon überzeugt ist, dass es böse ist und schlecht ist, Tierfleisch zu essen. Man übersieht hier, dass das Fleischessen keine Erfindung des Menschen ist. Gott selbst hat es in den Kreislauf der Natur hineingelegt, und zwar in so vollkommener Weise, dass sich eben die Tierwelt in einem Gleichgewicht befindet zwischen Pflanzen, Pflanzenfressern, Raubtieren. Das wissen wir auch, dass der Jäger manchmal eben manche Tiere mehr bejagen muss, damit nicht hier irgendein Ungleichgewicht alles durcheinander gerät im Wald. Freilich sollte eben auch das andere Extrem verurteilt werden. Das ist dann in unserer Zeit so häufig, dass man eben nicht artgerechte Massentierhaltung betreibt, dass Tiere ausgebeutet werden, unnötig leiden müssen. Wenn man mit dem Auto mal auf der Autobahn fährt und dann die Tiertransporte sieht, dass dann eben lebende Tiere in der Sommerhitze vielleicht hunderte, tausende Kilometer durch die Gegend gefahren werden zum Schlachten, weil es dann eben den Profit bei dem Ganzen noch irgendwo vielleicht um 2% steigern kann. Und dann zum Abschluss noch eben das mit dem Ruhen. Das ist auch ganz interessant. Am siebten Tag ruhte Gott aus, Genesis 2,2. Gerade an dieser Stelle der Schöpfungsgeschichte sieht man gut, dass Moses vor allem auch zur Belehrung des einfachen Volkes schrieb. Die Bibel ist immer auch besonders für die einfachen, normalen Leute geschrieben. Denn Gott ruhte nicht etwa so aus wie ein müder Handwerker. Die Ruhe Gottes besteht darin, dass Gott keine ganz neuen Gattungen von Geschöpfen mehr ins Dasein ruft, nämlich keine Geschöpfe, die nicht schon in den Werken der 6 Tage einigermaßen dagewesen wären, sagt der heilige Thomas von Aquin. Wir wissen dann natürlich, dass eben Gott am Sabbat eben geruht hat am siebten Tag, Genesis 2. Ganz interessant, wie man das dann auch eben in katholischer Sicht dann auch interpretieren kann. Das Ziel der Schöpfung ist die Gemeinschaft. Gott ruht, wie gesagt, nicht, weil er müde ist von der Arbeit. Der allmächtige Gott kennt keine Ermüdung. Ruhe heißt hier vollenden, innehalten. Die Welt ist nicht um ihrer selbst geschaffen. Die Welt ist nicht nur für die Arbeit geschaffen. Die Welt ist besonders auch für den Kult geschaffen, die Anbetung und Gemeinschaft mit Gott. Am siebten Tag segnet Gott die Schöpfung noch einmal speziell und gibt ihr eine Zweckbestimmung. Das ist ganz spannend. Die Welt findet ihr Ziel nicht im ständigen Tun, das wird so versucht uns einzureden, sondern auch in der Ruhe mit Gott. Maria Magdalena und Martha, Martha hat das Beste erwählt. Und dieser Sabbat, Schabbat eben, oder bei uns dann in der christlichen Nachfolge der Sonntag natürlich, schützt auch die Würde des Menschen. Das sind schöne Gedanken. Der Mensch ist nicht nur definiert über seine Arbeitsleistung, seine Produktivität. Sonntagsruhe, Feiertagsruhe auch sehr angegriffen. Jeder Mensch hat das Recht auf Erholung, Zeit für die Familie, die Gemeinschaft, die Zuwendung zu Gott. Und dann noch ein letzter spannender Gedanke zum Abschluss, dass eben diese alttestamentliche Sabbatruhe im Neuen Testament vollendet wird. Der Übergang zum achten Tag, könnte man sagen, die Auferstehung Christi. Am sechsten Tag, Karfreitag, ruft Jesus, es ist vollbracht. Am siebten Tag, am Karsamstag, ruht er im Grab. Und dann am darauf folgenden Tag, am Sonntag, ersteht Jesus von den Toten auf. Der Tag der neuen Schöpfung, die alttestamentliche Sabbatruhe, wird sogar noch überstiegen hier. und vollendet.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.